Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde Badabinch Kompakt. Ich sitze heute hier mit Anne und mit Simon. Denn Simon möchte uns richtig viel um die Ohren ballern innerhalb von kürzester Zeit.
Okay, ich muss mich beeilen. Normalerweise ist das ja alleine, ne? Aber hier, wir sitzen gerade so schön zusammen, dass ich mir gedacht habe, komm, erzähle ich euch mal davon. Ja. Ihr habt sicher total Interesse an den Sachen, die ich so gucke. Weil da sind auch brandneue Sachen dabei, wie Parks and Recreation.
Ja, das hat mich interessiert. Warum? Wie kommst du jetzt auf Parks and Recreation?
Ich hab Parks, also erstmal muss man sagen, Parks and Recreation ist eine Serie über ein Bürgeramt in den USA, wo eben Leute arbeiten, die halt auf so einem Bürgeramt arbeiten. Das sind größtenteils Leute, die keinen Bock haben, auf dem Bürgeramt zu arbeiten, die überhaupt keinen Bock haben auf Bürger. Ganz besonders die Figur von Nick Offerman, der so ein bisschen der Chef dieser Abteilung ist. Und ihm untergeordnet ist Amy Poehler, und die ist aber total engagiert. Das ist so die Anführerin, die man gerne hätte, sozusagen, ne, im Amt. Also es ist wirklich jemand, der kümmert sich um die Leute, der macht an seinem Wochenende, organisiert er dann irgendeinen Kram für den Stadtteil, in dem er eben zuständig ist. Und es ist halt natürlich die treibende Figur, weil sie eben das komplette Gegenteil zu dem Rest des Ladens darstellt. Die halt alle eigentlich einfach nur ihren Job absitzen. Ne? Dann hast du dann, wie heißt der?
Aziz Ansari.
Tom
Rutherford.
Genau. Der ja auch eine gute Serie hat, ne? Master of None, kann ich auch sehr empfehlen. Kommt da jemals eine zweite Staffel? Nee, oder? War's das? Weil der ist irgendwie in Frankreich hängen geblieben und dann war die Serie zu Ende. Und fand die immer ganz cool. Die hat ein paar coole Ideen.
Ich kann's dir nicht sagen.
Egal.
Die Serie ist nicht wirklich
verfolgt. Auch da.
Ich weiß.
Kannst du mal reingucken. Der ist auch da. Eigentlich sind sie alle da, ne?
Aubrey Plaza.
Und Chris Pratt natürlich.
Chris Pratt natürlich.
Das war übrigens schön. Als Chris Pratt da gearbeitet hat, in dieser Serie, hat er noch am Strand gelebt in seinem Van und war halt wirklich der Typ, den er auch darstellt. Also er stellt so einen dummen, aber sehr sympathischen Surfer-Dude, so den typischen amerikanischen Vollidioten dar, der aber halt echt nett ist. Und er spielt das auch so geil. Und er sollte nur für den Anfang. Er ist am Anfang notwendig und dann sollte er eigentlich längst raus sein. Und dann war der aber so populär, dass sie ihm so einen Schuhladen, einen Schuhshop, einen Schuhpoliershop in diesem Bürgeramt gegeben haben. Das kannst du dir gar nicht ausdenken, weil es so dämlich ist. Und das ist dann sein Job. Und dann ist der mit Teil dieser Gruppe, obwohl es halt, weil der so beliebt war. Also, Andy. Und das ist ein ganz großer Klassiker, diese Serie. Und ich habe die damals gesehen und die erste Staffel und fand die okay. Und dann hab mir gedacht, guckst du irgendwann mal weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, fuck, jetzt sind 10 Jahre vergangen und alle sagen, es wird besser und besser. Jetzt bin ich bei der 4. Staffel. Und ich ärgere mich nicht, dass ich es verpasst habe, sondern ich bin einfach nur froh, dass ich es jetzt noch nachholen kann.
Ja. Man hat so viel gesehen.
Was macht man denn 4 Staffeln lang auf dem Bürgeramt?
Ja, du kennst diese Serie, es sind 7. Aber du kennst das ja. Man hängt da so rum. Du kennst es ja von The Office, ne, von Stromberg.
Ja,
yeah,
ja. Yeah.
Es werden die persönlichen Dinge werden eigentlich wichtiger natürlich dann, die Beziehungen als der Rest. Aber, und das finde ich gut, es dreht sich jetzt nicht die ganze Zeit um, wer wen liebt und wer mit wem irgendwann zusammen ist. Das ist wichtig, zwischenmenschlich. Aber ich finde, irgendwie geht es dann primär, man versucht primär dann doch schon mitzufiebern mit diesem Bürgeramt. Also es gibt diese eine Folge oder eine Staffel, wo sie so ein altes Fest, was in dieser Stadt früher mal wichtig war, wiederbeleben wollen. Mhm. Und dann hängst du so und haderst, okay, schaffen sie es. Das ist ein blödes Bürgerfest. Aber das hätte mich normalerweise nie interessiert. Aber in dem Fall hängt man da schon so ein bisschen dran und fiebert mit. Aber wie gesagt, es ist schon so Beziehungskram. Aber ich finde, es ist sehr auf einem Level, wo es mich nicht stört. Weil ich mag sowas normalerweise nicht. Also mich interessiert nicht, wer mit wem zusammenkommt.
Aber es ist tatsächlich so in der Art und Weise, wie Stromberg erzählt, dass du halt wie so eine Dokumentarkamera dabei hast, die das alles filmt. Und dann zwischendurch gibt's immer so direkte Statements in die Kamera, wo die Leute nochmal ihr Gefühlsleben oder sonst irgendwas erklären. Aber das weicht, glaube ich, auch im Laufe der Serie immer ein bisschen weicher, also mehr auf. So. Ja. Also man kann da manchmal nicht so wirklich noch sagen, dass das jetzt schon, also immer noch eine Dokumentation oder sowas ist, sondern es ist halt schon einfach eine Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen.
Genau, es wird irgendwann gar nicht mehr thematisiert, warum da überhaupt Leute
sind. Aber Chris Pratt, wirklich, er ist so großartig in dieser Serie. Er ist irgendwann mal mit Aubrey Plaza zusammen, die heißt April. Und er schreibt ihr, weil halt Musiker ist, einen Song. Und wie nennt er diesen Song? November.
Und das Geile ist, wo ihm dann jemand, why didn't you call April? That's such a good idea.
So.
Und er spielt das irgendwie einfach richtig gut. Also es hat mich, vor allen Dingen, er wird dann ja danach bufft, ne, weil ja. danach hat er ja die Marvel-Transformation durchgemacht und wurde zum Sexsymbol. Mhm. Da, das ist so eine Sache, da hoffe ich auch noch drauf, dass es mir auch noch passiert. Das jetzt sind meine, das sind meine Parks and Recreation Jahre. Und dann aber mit 52.
Dann wenn spielst ich mit du endlich, Jurassic World.
Ja, Part 3 wenn ich diesen oder Anker endlich von mir gelöst habe, dann werde ich aufplatzen. Muskulös.
Okay.
Also wirklich sehr empfehlenswert, auch weil es alt ist und alt, aber gut. Und da kommen so viele gute Schauspieler her. Ich habe durch Death kam ich auf Nick Offerman, der mir dann richtig gut gefallen hat. Und Offerman oder Opperman?
Offerman.
Offerman. Und das hat mir dann Bock gemacht, als ich mit Death durch war, was ich auch schon mal empfohlen habe, auf Parks and Recreation, weil ich irgendwie wissen wollte, was der noch so drauf hat. Und er ist wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Das ist echt ein toller
Ron Typ. Swanson ist wirklich der allerbeste Mensch in allen Serien. Wirklich.
In das, allen, okay.
Er ist, wirklich, er ist so geil.
Er hat kontroverse Meinung, aber du bist immer irgendwie auf seiner Seite, weil er das dir so geil verkauft, dass du denkst, ja, du hast recht, du bist einfach nur sehr straight forward. So, der Ball, also es,
aber er ist auch bereit, sich zu ändern.
Ja,
und er
ja.
ist offener, als man denkt, wenn man das ihn so sieht und mit seiner Hähnchenkeule in der Hand, weißt du, er geht immer zu diesem einen Restaurant.
Also der ganz archaische Mann. So der Prototyp des amerikanischen Mannes.
Ja.
Zigarre, lässt Whisky, nichts, Fleisch.
Lässt nichts in seinem Bereich, in seinem Safe Space zu, außer zum Beispiel seine Ex-Frau. Ja, von der wirklich, also der hat, glaube ich, 3 Ex-Frauen und alle heißen gleich. Also die heißen, glaube ich, alle Tammy, glaube ich, oder so, ja.
Und, das ist so gut.
Und von denen ist er halt dann stellenweise immer abhängig, so. Das ist das einzige Laster, was er hat. Ansonsten ist das so ein geiler Straight-Guy. Und, aber auch offen für alles und irgendwie, wenn jemand, sag ich mal, für seine Sache eintritt, dann ist er auf jeden Fall auch auf seiner Seite, so. Also, beziehungsweise, dann kann er das auch verstehen.
Ja, moralisch integrer Typ, ja. Obwohl man nicht immer seine Meinung ist. Total interessante Kombination aus Charakteren in dieser Serie. Es ist, irgendwann gehen sie halt auch raus und haben diese Jumping the Shark-Episoden, wo halt irgendwie alles total dumm ist, weil es hat eigentlich nichts mehr mit dem Ursprung der Serie zu tun, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam.
Ja. Was ist mit Wellington Paranormal? Paranormal.
Hat das auch keiner gesehen?
Nein.
Scheiße. Und zwar, Wellington Paranormal ist so ein bisschen wie ein Spin-off von What We Do in the Shadows. Das kennt ihr vielleicht. Das ist so ein Film und dann aber auch eine Serie über Vampire, wie die so privat abhängen. Da kommt jetzt ein zweiter Film.
Eine WG von Vampiren.
Genau, da kommt jetzt ein zweiter Film über Werwölfe, weil Vampire und Werwölfe haben so ein Beef. So einen jahrhundertealten Beef, ne?
We're not werewolves. We're not swearwolves, we're werewolves.
Genau. Das sind schon alles gute Zitate. Also, und Wellington Paranormal nimmt eine andere Perspektive ein, nämlich die Perspektive der Polizei in diesen Orten, die halt die ganze Zeit mit übernatürlichem Shit zu tun haben. Da ist immer dieser eine Typ, der irgendwie so ein Geist, der dann irgendwie mit so einer Lampe irgendwie immer durch den Tunnel läuft und Leute haben ständig Unfälle, weil die halt diesen Typen sehen. Und dann irgendwie sehen sie dann diesen Geist und sind halt auch, die sind halt gewohnt, dass überall irgendwas Paranormales, dass dann ein Zombie rumläuft oder dass da Geister, die kennen das schon. Und dann auf diese britische Art versuchen die dann in diesem Fall diesem Geist irgendwie klarzumachen, dass das halt illegal ist, was er da macht und so. Und es ist halt, es klingt jetzt blöd, aber sie schaffen es irgendwie so immer die Kurve zu kriegen, obwohl es halt Paranormal-Kram ist, den man halt so halb satirisch aufarbeitet. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich glaube, es ist aber mittlerweile auch schon gecancelt, genauso wie, ich bin mir nicht sicher, vielleicht. Ich habe es vor Ewigkeiten gesehen und ich glaube nicht, dass da neue Staffeln kamen.
Okay.
Also gesehen habe ich es vor 3 Jahren oder so. Die erste Staffel. Gibt's da mehr mittlerweile?
Ich weiß es nicht.
Weil ich glaube nämlich nicht, dass es viel mehr gibt als 1, 2, 3 Staffeln vielleicht. Hat mir aber, wie gesagt, sehr gefallen. Ist halt nichts Weltbewegendes. Aber für Leute, die in diesem Umfeld sich bewegen.
Hattest du diese, diese Geisterjäger-Serie mit Nick Frost?
Genau.
Ist das so für Leute,
die das mögen? Ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Ich weiß nicht.
Nick Frost hat so eine, hat ist auch nach einer Staffel gecancelt worden, wo sie nicht Ghost Whisperer,
ja, ja,
aber so ähnlich irgendwie.
Mir ist der Titel auch entfallen. Fuck, ich guck nach.
Naja, jedenfalls sind sie da halt auf Geisterjagd. Und das ist eigentlich ganz cool, weil sie haben so einen Praktikanten und der Praktikant ist offensichtlich sowas wie ein Geistermonolith und irgendeine total wichtige Entität in dieser Geisterwelt, weiß es aber selbst gar nicht. Und in dem Moment, in dem dieser eine Praktikant bei denen quasi im Team mit Geisterjagd, fangen plötzlich an, überall Geister halt aufzutauchen. Und sie kommen halt natürlich damit gar nicht klar, weil sie haben 20 Jahre lang keine Geister gesehen, obwohl
Truth Seekers.
Ist wirklich eine schöne Serie, aber auch unter dem Potenzial. Und deswegen finde ich schade, dass die erste Staffel dann schon die letzte war, weil ich fand, das hat enormes Potenzial gehabt.
Und Wellington Paranormal im Vergleich?
Ist ein bisschen, weiß ein bisschen mehr, wo sie hinwollen, weil das Setting schon klar ist, Polizei und übernatürliche Dinger. Aber mir, es ist schwer. Mir hat Dings besser gefallen mit Nick Frost, weil ich eben da Nick Frost schon kenne. Aber ich fand beides okay, aber beides ist eine 7 von 10. Also es ist, naja, es macht
okay.
Eine 7 von 10 macht mir Spaß. Also ich finde 7 von 10 gar nicht so schlecht.
Okay.
Für Fans.
Okay, okay. Und was bläst dich dann weg?
Blowout. Das wird dir gefallen, Anne.
Erzähl.
Glaube ich. Also ich weiß nicht, machst du Kunst?
Was, Kunst?
Ja. Ja. Interessierst du dich für Glasbläserei? Und da kommt dann schon das erste
Was. Das ist das Schönste, was mich je jemand gefragt hat.
Kannst du dir?
Ich war tatsächlich mal in so einer Glasbläserei.
Ja?
Ja. Ich habe mir das schon mal angeguckt und finde es faszinierend.
Ist es, oder? Also ja. Muss man auch sagen. Also ich habe bis heute, und ich habe diese ganze Staffel fast gesehen, bis heute habe ich keine Ahnung, wie man das macht. Die haben diesen Pfropfen, blasen da, drehen was, zupfen was, plötzlich ist da irgendwie
Flammig.
Die Mona Lisa, aber genau, in Flammen. Also es ist teilweise absurd, was die machen. Es ist so, es ist eine von diesen typischen, auch wie The Great British Bake Off, diese Serien, wo du eine Ansage kriegst. Ich habe das auch mit Gartengestaltung, habe ich auch schon mal vorgestellt. Da weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Es gibt ganz viele von diesen Serien, wo eben echte Künstler sind, die ein Handwerk sehr gut beherrschen, wo dann gesagt wird, ey, Aufgabe ist UFO. Oder ne, ein fremder Planet. Und dann denken die sich halt was aus. Weil ja. Bei diesen Gardening haben die dann halt einfach so ein Ding, wo du halt denkst, krass, das ist ja wirklich ein UFO aus Hecke. Und in dem Fall machen sie dann halt aus Glas, machen sie dann halt irgendwelche schwebenden UFOs vielleicht. Oder ne, unten ein kleines Mannequin, was eingesaugt wird mit so einem halbtransparenten Transportschirm. Lauter so Sachen, wo du denkst, wie machen die das? Und die schaffen das einfach, indem die zu zweit sich eben ganz viele Glasfarben holen, genau wissen, was sie machen, das dann auch erklären, auch die Techniken erklären. Und am Ende eben ein Battle haben, wer der beste Glasbläser ist. Und was ich gelernt habe, ist zum Beispiel, wie dieses große, heiße, runde Loch heißt, wo sie eben ihr Glas immer reinschieben.
Ofen.
Das ist korrekt, aber wäre nicht so lustig als Antwort.
Okay.
Glory Hole.
Korrekt. Woher weißt du das?
Heißt es wirklich so?
Ja. Oh. Ja. Das heißt fucking Glory Hole. Und exakt da, ich meine,
ja, ich meine, du hättest es jetzt nicht gesagt, wenn es nicht irgendeine Anspielung wäre.
Meine ich, aber würdest du deinen Schniepel, also wie kommen die von Glory Hole, also wie kommen die, weißt du, das ist, du ätzt ihn dir halt einfach weg. Das ist nicht unbedingt die Assoziation, die ich damit, aber ich verstehe, wie man, wegen dem Glory, weil das dahinter so heilig, scheinig ist, ne? Mhm. Aber also dieses Wort ist viel älter als das, was auf Toiletten
existiert.
So. ja, was immer noch für eine
Urban Legend heißt es Blow out oder blown away?
Blown away? Blown away.
Blown away. Danke. Heißt es. Okay.
Ich habe blow out gesagt. Blown away.
Blown away.
Und wie gesagt, es ist so eine von diesen typischen mit
Menschen machen geile Dinge.
Ja. Menschen machen geile Dinge, Künstler machen Dinge, alles super schnell zusammengeschnitten und man kann nicht immer folgen. Aber am Ende hat man schon, okay, man weiß, wer mehr kann als der andere und wer sich wirklich Gedanken gemacht hat. Und das Schöne ist halt, man glaubt nicht, dass man da so gebannt dabei sitzt.
Also was man alles aus Themen für eine Sendung bauen kann, ne? Das ist krass.
Ja. Und das zeigt, finde ich, dass es immer nur die Aufmachung ist und die Dramaturgie. Also sie schaffen es wirklich, wenn da dann was runterfällt, die haben 4-5 Stunden Zeit, wenn da in der Mitte einfach so eins von diesen kunstvollen Dingen, wie sie gerade irgendwie seit Stunden machen, runterfällt, ey, du leidest so mit, weil du einfach nicht weißt, ja, und die, was jetzt? Und dann kriegen sie es halt doch irgendwie immer noch hin. Also es ist total, weil es passiert auch häufig, dass, ne, wenn sie die irgendwie vom Stock lösen, plötzlich im Arsch. Stundenlang erzählt, warum das voll filigran ist und gerade jetzt perfekt funktioniert, kaputt. Und das ist so, das ist total schön. Kann ich sehr empfehlen.
Dass es kaputt geht, ist total
schön. Nein, aber die Spannung dahinter. Auf jeden Fall, du leidest so mit. Also, wenn mir ein Glas runterfällt,
weißt du was?
Aber wenn da was runterfällt, Alter, da geht mein Herz zerspringt.
Ja, weißt du, wo ich ja nicht mehr so mitgebannt war oder beziehungsweise was mich nicht mehr so wirklich spannen konnte? American Gods.
Ja.
Da bin ich nach Staffel oder in Staffel 2 ausgestiegen. Und du hast jetzt noch Staffel 3 gesehen?
Ich bin. Also da kommt ja regelmäßig eine neue Folge raus und ich bin so ein bisschen up to date. Ich glaube, sie sind noch nicht ganz fertig, oder, mit der Staffel, aber oh, ja, ich gucke. Ey, hast du es mal geguckt?
Nee, mir wurde gesagt, ich soll das unbedingt gucken, aber.
Ja, die erste Staffel, die war richtig geil.
Die war richtig irgendwie war was richtig Neues. Geil.
Die sah so fett aus, ja.
Hier aber ist das nicht schon wieder was mit übernatürlichen Wesen und
geht um
mit
Göttern?
Es
geht nur um Götter.
Es geht nur um Götter.
Götter leben unter uns.
Aber halt, was machen Götter, wenn keiner mehr an sie glaubt? Und
so ein bisschen der Terry Pratchett.
An welche neuen Götter glauben Menschen dann? Oder was gibt es für neue Götter?
Maschinen.
Ja, zum Beispiel. Es gibt einen Social Media Gott.
Drogen. Oh ja, schön. Drogen und so weiter und so fort. Und dieser Clash zwischen den alten und neuen Göttern thematisiert die Serie.
Okay.
Dass die alten Götter, wie Wotan, so kann man sie schon mal sagen, dass die halt um ihre Machtposition kämpfen und wieder an ihre Machtposition wollen. Mhm. Indem sie halt den Menschen irgendwas vermitteln, weswegen sie an sie glauben. Ja, aber das, wie gesagt, in der zweiten Staffel hat's mich verloren. Und ja, du bist dran geblieben und bist jetzt trotzdem enttäuscht?
Ja, so ein bisschen das Discovery-Phänomen bei mir, dass ich will schon weiter gucken. Es ist nicht so schlecht, dass ich sage, ich fange lieber was Neues an, weil ich bin investiert. Ich habe jetzt schon irgendwie ein bisschen Lehrgeld reingezahlt und jetzt will ich irgendwie auch was kriegen. Aber es ist so ein bisschen der Punkt, dass ich langsam lerne, dass da nicht mehr viel kommen wird. Es ist, ich kann es einfach nur als extrem hochqualitatives Gelangeweile beschreiben, weil es ist so unfassbar öde und dröge. Es ist wirklich und es ist so langweilig und es sieht so geil aus, dass jedes Bild ist eine Verschwendung, weil du wirklich alles sieht geil aus. Die haben ein Color Grading oder irgendwas, die haben geile Kameras, die wissen gute Fahrten. Die erste Staffel hat so geile beeindruckende Szenen. Diese Rückblicke zu irgendwelchen archaischen Stämmen, wenn die gegen Götter antreten oder dieser Typ, der auf der Insel,
da sind
Szenen dabei, die prägen sich ein in dein Gehirn,
weil die so gut sind. Wenn sie zeigen, wie die Patrone hergestellt wird, wenn du folgst halt so einer Patrone komplett durch die ganze Entstehungs-, also die Maschine durch.
Wie in Lord of War, ne?
Ja, genau.
Bisschen nur anders.
Sieht so gut aus, ja. Sieht wirklich so gut aus. Aber das ist das Ding, ne? Das ist hier von Brian Fuller, Hannibal.
Ja.
Hat auch Hannibal schon zum absoluten optischen Fest gemacht. Jetzt die erste Staffel American Gods ist dann zu Star Trek Discovery. Und immer wenn er dann nicht mehr da ist, ja. Also ich meine schon, das war so, der ist dann zu Star Trek gegangen. Und immer wenn er dann nicht so da ist, dann merkt man aber schon irgendwie auch den Abfall von so Sachen. Also wenn man merkt halt immer, wenn er dann nicht mehr dabei ist. So, ja? Und bei der zweiten Staffel American Gods ging's mir so.
American Gods zeigt gut, was ein Showrunner ausmachen kann. Wenn der scheiße ist oder seinen Job nicht
ja, oder einfach nicht mehr da ist. Ne?
Naja, es ist ja jemand anders dann da und der kann seinen Job offensichtlich nicht.
Oder nicht so gut wie der andere.
Oder andere reden ihm rein. Es gibt viele Gründe, aber am Ende ist es einfach eine langweilige Serie geworden, die eigentlich so gut angefangen hat, meiner Ansicht nach. Die war schon immer oberflächlich. Die war schon immer Style over Substance. Aber mittlerweile ist es irgendwie, ich habe das Gefühl, dass selbst die Figuren nicht mehr wissen, was sie machen. Da hast du dann irgendwie Shadow Moses, der voll wichtig war, und plötzlich sagt er, ach, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann hat er auch keinen Bock mehr. Und dann ist der einfach, ist das halt eine Vagabunden-Story über diesen Sohn eines Gottes. So, ja, aber was soll mir das denn jetzt sagen? Geile Charaktere sterben, werden nicht wiederbelebt. Andere Charaktere sind eigentlich tot und wollen einfach nicht sterben. Es ist so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, wie die diese Serie planen. Ob die sagen, okay, unsere beliebtesten Figuren sind das und das dann so in diese Richtung drehen, sieht nicht danach aus, weil sie diese Figuren ja dann aus der Serie rausnehmen oder unwichtig machen. Also, wo geht's hin? Ne? Wo willst du denn hin? Ich verstehe es wirklich nicht. Sie haben ein, zwei geile Momente. Ein Beispiel: jede Figur, die sie da treffen, ist ja in irgendeiner Form irgendeine alte Gottheit, irgendein Monster, irgendeine Entität, die man vielleicht kennt, aber wahrscheinlich eher nicht. Und nach erfährst du dann, was diese Person ist. Und da ist dieser eine Typ, so ein ganz ekelhafter, dicklicher Typ. Also der ist nicht ekelhaft, weil er dick ist, aber ich beschreibe nur seine Körperform natürlich und auch so mit so einem blutigen Kittel. Er ist Metzger und du weißt schon, der ist irgendein übernatürliches Wesen. Und dann ist Wotan, will mit jemandem reden und er ist so der Türwächter und sagt so, ja, sorry, du bist Wotan, aber ich muss dir trotzdem die Frage stellen. Stellt ihm so ein Quiz, so ein typisches altes Quiz, ne, so ein Rätsel. Also wie man es kennt aus diesen ganzen Geschichten, ne? Und Wotan hat so, bla, beantwortet, das Ding geht hoch, ne? Und er ist so voll sauer. Und dann fragt ihn so die Begleitung, warum er denn so sauer ist und so, was hätte denn passiert, wenn er die Frage falsch beantwortet hätte. Und dann sagt er, glaube ich, sowas wie, hätte ich seinen Arm essen dürfen. Und ist so voll, so, und denkst du, so, okay, krass, das sind so die Regeln, ne? Selbst ein Wotan, der krasseste aller Götter, wenn er diese Frage nicht beantwortet, darf der seinen Arm essen. Das ist fucking geil. Das ist einfach geil. Ich weiß noch nicht mal, ob es der Arm war, aber so eine von diesen Geschichten, wo du denkst, und er hat sich so drauf gefreut, du hast richtig, im Nachhinein raffst du dann, deswegen war der so geil darauf, diese Frage, und der hat schon so gemacht, und das gibt dem Ganzen so eine Tiefe, ne, irgendwie, wo du denkst, okay, krass, wenn dieser selbst der Oberchef muss sich an die Regeln halten, und plötzlich gibt das so hierarchisch nach und nach Struktur, und wie gesagt, es wird mir am Arsch wieder eingerissen, weil sie irgendwie nicht wissen, wohin damit, mit diesem geilen Setup. Und ich muss das Buch mal von Neil Gaiman lesen, weil ich liebe diesen Typen an sich. Ich kenne nur seine Masterclass und finde ihn total sympathisch und liebe ihn schon. Und habe kaum was von ihm gelesen und muss eigentlich mal American Gods lesen. Ich hab's daheim, um zu gucken, wo das endet. Also, ich nehme an, das ist besser.
Wahrscheinlich.
Als die Serie. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Ja. Eine haben wir noch übrig. Von dir. Ja, aber ist auch nicht wirklich die Empfehlung, ne?
Nein, das ist keine Empfehlung, aber ich habe auch was geguckt und es heißt Dead Pixels und es ist ganz furchtbar. Es ist eine, ist zwei Staffeln lang.
Guter Anfang.
Ja, ist leider so. Ich habe die erste gesehen und die hat 6 Folgen und es geht eigentlich um eine Gruppe junger Heranwachsender. Zwei davon leben zusammen, einer lebt in den USA mit seiner Familie und dann kommt noch einer, ist quasi ein neuer Typ auf der Arbeit. Und die spielen zusammen ein Online-MMO halt. Und das existiert halt nicht in der echten Welt, also das heißt halt irgendwie Kingdom Scrolls oder so, haben sie sich halt in Anlehnung, glaube ich, an WoW ausgedacht. Und dann werden da so Sitcom-mäßig alle möglichen Gamer-Klischees einfach abgefeuert. Also die sind halt völlig komplett nicht lebensfähig, sag ich mal so. Also das, wo man uns einfach nachsagt, so, ey, die können keine sozialen Kontakte aufrechterhalten, die mobben online andere Spieler oder wenn für den Lieblingsfilm der falsche Schauspieler engagiert wird, dann wird da direkt eine Hasskampagne gestartet. Alles das findet in dieser Serie statt, aber es wird halt nicht gesagt irgendwie, dass es eigentlich scheiße. Also es gibt keine Moral dabei, sondern es wird einfach nur gezeigt, was diese Leute machen den ganzen Tag. Und ich habe nicht verstanden, wer sich diese Serie denn angucken soll. Also für wen ist diese Serie gemacht? Daher offensichtlich
du, oder? Also mindestens.
Ja, aber ich find's ja dann auch nicht geil. Das ist ja die Frage. Also ich feiere das ja überhaupt nicht ab, was da passiert. Da sind irgendwie,
also sie machen sich über die Gamer lustig oder sie zeigen, wie schlecht Gamer eigentlich sind?
Ja, das ist halt die Frage. Das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden. Es fühlte sich so an, als würden sie sich über Gamer lustig machen. Weil dann auch so Szenen kommen wie Meg, das Mädchen ist dann draußen und sieht ein anderes Mädchen an der Bushaltestelle mit so einem Metroid-Shirt und beschimpft die dann halt übelst, dass sie keine richtige Gamerin ist, was sie ihr denn einfallen würde, einfach so ein Metroid-Shirt. Hast du schon mal, warst doch schon mal auf einer LAN, ganzes Wochenende wach geblieben, schreit die vollkommen Gott, sinnlos
furchtbar
an.
Das ist ja furchtbar.
Das ist, furchtbar, ja, aber vielleicht ist eine britische Serie, ne?
Ja, aber also, ist da der Humor vielleicht darin, dass man sich so ein bisschen cringed? Oder?
Ja,
ich meine, die können das ja in dem Sinne nicht wirklich ernst meinen,
exakt,
oder?
Exakt, das habe ich mir auch gedacht. Das kannst du, die ist von 2019 übrigens. Also das kannst du ja nicht ernst meinen. In 2019 kannst du doch nicht so eine Serie machen und davon ausgehen, dass Leute, die nicht spielen, das verstehen, dass das eine Persiflage ist oder so. Weil
und die, die es verstehen, finden es nicht lustig.
Genau, ich finde, also ich zum Beispiel finde es nicht lustig. Es ist ja offensichtlich, was da angespielt werden soll, also wie sich Trolle im Internet verhalten und solche Sachen. Aber es gibt halt keine morale Instanz dazwischen. Es gibt eine Mitbewohnerin, die keine Gamerin ist, und die lässt halt ab und zu mal so ein paar Sachen fallen wie, glaubt ihr, es ist cool, Vince Vaughn öffentlich zu beschimpfen oder so? Aber da folgt halt nichts dann. Das war's halt dann.
Es ist komisch, normalerweise würde man annehmen, dass da irgendjemand ist, der vielleicht eine Entwicklung durchmacht und irgendwie sich ändert. Du brauchst ja irgendeine
Form. Vielleicht kommt das ja mit Staffel 2.
Genau. Ja,
wenn die erste Staffel schon mal gar nichts in die Hinsicht ist.
Ja, die erste Staffel ist wohl 6 Folgen lang, oder?
Ja.
Ja,
ja. Ja.
Gut, ich meine.
Ja, es reicht für eine kleine Arc. Also zumindest, dass jemand am Ende sagt, Moment mal.
Ist ja, das also cool, der Bogen, der Spannungsbogen.
Are we the baddies?
Der Spannungsbogen ist halt, dass sie versuchen halt über diese 6 Folgen die Geschichte des MMOs durchzuspielen zusammen. So, das ist eigentlich der Story-Arc, wo sie halt dranbleiben die ganze Zeit. Aber da kommt halt immer so das Leben dazwischen und dann das Mädchen zum Beispiel entdeckt dann Streamen für sich und solche Sachen und dann kommt der Mitbewohner und sagt, ich glaube, du tickst nicht ganz richtig. Die holen sich alle einen runter, wenn du hier vor der Kamera sitzt und so.
Ja, und?
Ja, aber
die zahlen doch auch dafür.
Ja, das ist halt so klischee-mäßig, wo ich mir denke, so, nein! Ja. Stop it!
Es klingt, als hätten es Leute gemacht, die nur die Klischees kennen.
Ja, genau. Ja. Und das finde ich halt fragwürdig. Und dann gucke ich so in die Kritiken und so, der Guardian meint, es ist voll die geile Serie. Und ich denke so, was sind da für Leute? Was ist denn los mit euch? Also es ist.
Wann kommt die? Wo kommt die? Obwohl, das wird, glaube ich, hier eingeblendet.
Ja. ZDF Neo.
ZDF Neo. Ich werfe mal einen Blick rein.
Also aufgrund des Themas auch, vielleicht um mich aufzuregen, aber es klingt schon so ein bisschen.
Aber so ein Aufreger zwischendurch kann man ja auch mal machen.
Ja,
also zumindest eine Folge lang.
Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden, was das soll. Und ja, schenkt mir dann den Rest.
Sozusagen. Aber vielleicht versteht ihr ja, was das soll. Und könnt uns dann dementsprechend hier in den Kommentaren so ein paar, sag ich mal, Erklärungen oder Einsichten oder vielleicht Ansichten präsentieren. Ansonsten danke ich vielmals an Anne und Simon für die Vorstellung dieser
Bitte
Serien. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Butterbinch kompakt. Tschüss.
Tschüss.